Hi, Domi.
Ich grüße dich, Ralf, in deinem Homeoffice-Büro, das wir umgebaut haben zu Joe Rogans deutscher Podcast-Kammer.
Ja, hinter uns ist ein riesiger Greenscreen, auf dem alternative Fakten und die richtigen Wahrheiten laufen.
Und Werbung für Pferdeentwurmungsmittel.
und Werbung für Pferdeentwurmungsmittel. Und heute sprechen wir über das Thema Vertrauen. Wir haben jeder eine Story mitgebracht. Ich werde jetzt als erstes Domi zu seiner Story ein bisschen ausfragen. Da wird es darum gehen, wie er in seinem aktuellen Team Vertrauen aufgebaut hat, als er dort vor 2,5 Jahren gestartet hat. Und danach wird Domi mich ausfragen, wie denn das Format Scrum Saufen gut funktionieren kann und was man da vielleicht beachten sollte. Und
auch ohne Kater, ne?
Ja, wie man da auch ohne Kater Vertrauen aufbauen kann. Von daher, let's get started. Domi, wo bist du, was machst du, wie bist du da hingekommen?
Also, wo bin ich? Ich bin bei Thomann, Agile Coach, im dortigen Webteam. Da mache ich auch exakt das, Agile Coachen.
Was macht dieses Webteam?
Dieses Webteam baut quasi die Shoppingseite von Thomann, macht da Maintenance, baut neue Features, macht UI UX. Irgendwas Signifikantes vergessen, was sau peinlich wäre, weil ich da arbeite.
Wir haben auch eine App.
Okay, genau, sorry. An der Stelle, oh Gott, es gibt wieder Nachrichten. Wir haben auch eine App und ich würde sagen, jeder muss sich diese App runterladen, weil sie ist sau geil. Genau, wie bin ich da hingekommen? Ohne es jetzt irgendwie krass ausarten zu lassen, nach meinem Studium habe ich ein Praktikum in einer Agentur gemacht und dort ja auch Ralf kennengelernt und die ganze Arbeit als Scrum Master und das war im Endeffekt recht schnell klar, dass ich das machen möchte. Und als diese Agentur dann aus Gründen nicht mehr funktioniert hat, weil vielleicht der ein oder andere Leader sich verdünnisiert hat.
In der Praxis weiß es keiner
so genau. Was passiert ist. Habe ich natürlich auch angefangen, mich umzuorientieren, weil kein Geld mehr, keine Agentur mehr. Und bin dann auf eine Firma und Thomann gekommen und wollte aber gern zu Thomann, hätte bei beiden anfangen können. Hab mich für Thomann entschieden, da ich selber relativ musikaffin bin und Thomann hier trotzdem einfach in Oberfranken ein Name ist auch. Also auf der ganzen Welt ein Name, aber jeder hier war auch schon mal in dem Thomann-Geschäft hier. Und was war die letzte Frage?
Was bist du, was machst du, wie bist du da hingekommen?
Habe ich erklärt, ja.
Ja, cool.
Ja. Top.
Bist Agile Coach im Thomann Web Team und als du da reingekommen bist mit dem Auftrag, mach da jetzt mal ein bisschen Agile, wie war's da so?
Boah, also wie ich reingekommen bin, muss man vielleicht dazu sagen, war ich der erste festangestellte Scrum Master, was für mich zwei Sachen bedeutet hat. Die erste cool, weil der Wille da ist, jemanden dafür fest einzustellen, das ist ja schon mal die erste Hürde immer noch bei vielen Firmen. So, warum soll man die Kohle auf so jemanden verballern? Das kann doch auch unser Projektmanager nebenher machen. und der zweite Part war aber natürlich, okay, ich mache das hier zum ersten Mal. Wie bei jeder Firma gab es auch schon Experimente, die man mit 7 Gänsefüßchen vorne und hinten dran als agil bezeichnen hätte können. Und Leute, die da waren, teilzeitig und auch sich probiert haben, und wie es oft so ist, würde ich mal behaupten, eher schlecht als recht.
Ja, als du da reingekommen bist, vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer gehen. Wie sah das Team aus, beziehungsweise die Einstellung des Teams gegenüber agiler Softwareentwicklung?
Ja, genau. Also die große Skepsis kam einem natürlich entgegen. Es war halt so ein, irgendwie müssen wir es machen, Gefühl. Aber wir wissen nicht so genau, wie wir es machen wollen und müssen. Und alles, was bis jetzt gemacht wurde, hat natürlich eher dazu geführt, dass die Leute mit einer Menge Vorbehalt dem Ganzen auch gegenüberstanden. Also so die Stichworte sind irgendwie eben dieses System überstülpen und Scrum klingt eher wie ein Schimpfwort und wir müssen jetzt so nach XY arbeiten, wo wir vielleicht gar nicht wollen. Und auch natürlich viele Interessen, die da gegenläufig oft sind. Was will man damit erreichen? Wer will das überhaupt erreichen? Was darf so jemand? Was soll so jemand? Ich meine, es gibt ja immer die so ein bisschen diese Metapher von Symptombekämpfung oder Ursachenbekämpfung und oft schwappt einem ja erstmal und auch hier trotzdem so dieses Bekämpf erstmal Symptome. Ursachen sind der schwierigere Part. Ja, ich war in einem Umfeld in einer großen Spielwiese, also dadurch, dass ich der Erste war dort, der das mal so machen durfte, Fulltime, hatte ich viel Freiheit, aber musste auch von Anfang an gegen viel Skepsis und Angst ankämpfen.
Und wenn du jetzt so diese Skepsis dir nochmal vor Augen führst, wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst da rein und alle schauen dich erstmal weird an, was ist denn jetzt dem seine Aufgabe? Und ja, die große Frage ist dann natürlich, wie hast du es geschafft, da die ersten kleinen Einheiten Vertrauen aufzubauen?
Dazu muss ich eine Mini-Story erzählen, die einfach zu gut ist, um sie nicht zu erzählen. Als Probeaufgabe habe ich dort eine Retro gehalten mit einem Team. Und
Probeaufgabe ist, bevor du angefangen hast?
Genau, sozusagen, ja. Um zu schauen, ob sie mich nehmen wollen oder nicht. Und ich fand es ganz cool, dass gesagt wurde, mach mal was Praktisches, damit wir das evaluieren können, wie das so läuft mit dir. Und an dem Tag, weil ich hatte damals gefärbte Haare, ich habe sie nachfärben lassen, kam ich mit pinken Haaren, weil die unglaublich gute Idee war, hey, warum soll ich mir eigentlich teures Haarfärbemittel kaufen, wenn es auch beim DM 1 für 1,50 gibt?
Was war die eigentlich gewollte Farbe?
Naja, also es sollte irgendwie so leicht blondiert sein und das war dann schillernd pink. Und ich kam dann rein und hatte auch noch so einen blöden Bobschnitt. Und einer meiner Kollegen hat quasi so im Nachhinein zu mir gesagt, also sein erstes Gefühl war, entweder kommt hier so mit der coolste Mensch überhaupt oder der größte Vogel possible. Und mittlerweile ist so beides der Fall. Genau. Und als ich dann genommen wurde und eben auf das Thema Vertrauen jetzt mal gemünzt, ich habe mir Gedanken gemacht, wie baue ich denn schnellstmöglich Vertrauen auf, da vor allem, wo Angst und Skepsis herrscht. Und das Erste, was mein Gedanke war, ist, Frontalunterricht wird nicht ziehen, weil Frontalunterricht sind die Leute da schon gewohnt, da werden Folien hingeklatscht, die werden erklärt, dann wird dieses Meeting beendet und dann ist irgendwas auf einmal so, der Legende nach. Und dann entlädt sich ja oft auch dann der gute, lass mal Kaffee trinken gehen und diese Präsentation zerreißen die nächsten 30 Minuten. Und was da halt völlig fehlt, ist dieses Zuhören. Dieses gab es, glaube ich, bis dato einfach nicht. Also nicht mal auch dieses, ja, hier, wir machen jetzt was denkst du drüber, sondern eher dieses, was ist denn eigentlich aus deiner Perspektive hier Sache? Das war meine erste Überlegung. Ich gehe jetzt in eine beobachtende Phase erstmal für x Wochen, ich glaube, es waren so 2 Wochen, und in der versuche ich wirklich mit jedem einzelnen Mitglied dieses Webteams ein qualitatives Interview so ein bisschen zu führen. Mhm. Hab mir jetzt aber, ich hatte zwar im Studium ein bisschen Soziologie und Interviewbogengeraffel, aber ich bin da super frei rein. Ich habe mir nur so ein paar Rahmenfragen gestellt, so ganz
typisch. Was waren so die Rahmenfragen? Also, was gehst du ein?
In den ersten Interviews war es tatsächlich okay, ganz basic. Ne, wer bist du, wo arbeitest du, was ist deine Rolle? Lustigerweise ging es da schon oft los. Also das sind so Stichwörter, wo manche Leute sofort anfangen, ja, keine Ahnung, was meine Rolle ist. So implizit mache ich das, explizit mache ich das und da. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen, nämlich schon, wenn du so einen Triggerpunkt findest, wo eine Reaktion vom anderen kommt, dann war mein Approach sozusagen, mach da weiter. Ne? Mhm. Also nimm den Faden auf und bohr da so ein bisschen rein. Nebenher natürlich so Fragen wie, was ist hier so die technische Vision, mit was arbeitet ihr, bist du zufrieden mit dem Team, in dem du arbeitest, hast du das Gefühl, dass ihr offen reden könnt? Und mindestens einer dieser paar Fragen, die ich jetzt gestellt habe, hat immer eine Reaktion schon hervorgebracht, die relativ, ich nenne mal unbedingt emotional, aber wo von den Leuten dann auf einmal viel kam. Also mein Ding war...
Kannst du für dich beurteilen, warum da viel kam? Weil es geht ja ums Vertrauen, also was hat die Leute dazu gebracht, dir das wirklich anzuvertrauen?
Ja. Also in dem Moment war es natürlich auch eine abstrakte Situation für die Leute, weil da sitzt halt irgendwer, der soll jetzt agil machen. Deswegen waren viele auch erstmal zurückhaltend. Ich glaube, der Moment, warum dann was kam, ist, weil allein diese Frage nicht gestellt wurde bis jetzt. Also so eine Frage wie, was ist deine Rolle oder bist du gerade zufrieden in deinem Team? Du merkst es den Leuten an, dass das so eine Frage war, die kam noch nie in dieser Organisation. Und der andere Vorteil ist, wenn man neu reinkommt, mag sein, dass man skeptisch betrachtet wird, Aber man wird auch als neutrale Person erstmal betrachtet, weil man neu ist. Also das Einzige, was ich eigentlich gesagt habe, ist, dass ich bin jetzt hier, ich bin neu, ich beobachte einfach mal und versuche rauszufinden, wo quasi der Schuh zwickt. Ja. Und so kam das dann im Endeffekt ganz schnell, dass sich über, ich glaube mit 20 Leuten habe ich dann diese Interviews geführt. Irgendwann haben sich natürlich auch ein paar Fragen kristallisiert, die immer wieder viel Output geliefert haben, sage ich mal, von den Leuten. Und viele, das merkst du dann schon, viele wurden wirklich auch emotional. So. Also da war viel Ranting dabei, da war viel Motzen dabei, da war auch viel Wut dabei. Und dann findest du vor allem bei diesen Leuten, die wütend sind, oft raus, das sind die Leute, die schon mal versucht haben, was zu pushen oder zu verändern. Weil da sitzt der Schmerz am tiefsten. So derjenige, der in der Orga so seinen Platz hat und gar nicht so bis jetzt darauf aus war, viel Change zu betreiben, der sagt halt, ja, es ist, wie es ist. Ne? Aber die Leute, die schon mal was versucht haben, die sind am ehesten sehr emotional. Und dann
was lief dir da so über den Weg? Also was war der Change, der versucht wurde?
Es ging tatsächlich ganz oft halt um die technische Vision und wie es technisch aussieht, was mich überhaupt nicht dann verwundert hat, weil man darf ja nie vergessen, dass das tägliche Brot von jedem Developer eben Coden ist. Und wenn sie eine Passion haben, dann darüber, welches Tech-Stack benutzen wir, welches Tech-Stack wollen wir in 2 Jahren benutzen, was haben wir gerade für Lösungen. Und da habe ich halt als allererstes gemerkt, so dieses Eingehen auf die Dinge, mit denen der Mensch dort tagtäglich konfrontiert ist, so ganz trocken und operativ, gleichzeitig immer ein Thema, was nie trocken und operativ ist. So, man hätte genau das gern. Man würde sich wünschen, dass das sehr nüchtern und objektiv behandelt wird, weil es geht ja quasi darum, mit den besten Werkzeugen wie möglich in die Mine zu gehen und möglichst viel rauszuholen, ohne dass der Minenarbeiter dabei schnell stirbt sozusagen.
Ja, Minenarbeiter ist so mit Schraubenschlüssel am besten,
oder? Ja, genau. Und genau da merkt man, dass der Stachel so tief sitzt, weil die Möglichkeit zur echten Partizipierung an solchen Prozessen meistens halt nicht gegeben ist. Und dann ist natürlich der spannendste Part, okay, du hast quasi diesen Gegensatz von den normalen Arbeitern, sag ich mal. Was sagt denn eigentlich gerade die jetzige Führungsebene, Management, so ein bisschen dazu? Und das war dann quasi der nächste logische Schritt, dass ich mal mit den Leuten rede, die da so ein bisschen die Zügel momentan in der Hand haben. Und was mir da begegnet ist, also auf der positiven Seite, dass halt überhaupt Redebereitschaft da war, hat man ja auch nicht unbedingt oft. Auf der negativen Seite, dass da viel, wie nennt man das, also dass da die erste Politik halt auch so ein bisschen natürlich rauskam in den Interviews, so in Richtung, dass auch in diesen oberen Ebenen, wie es oft so ist, quasi gegenseitig geschossen wird, was dieses Chaos, das da entsteht oder diese Entscheidungen, die haben so diesen Trickle-Down-Effekt nach unten. Natürlich nie transparent, sondern immer so mit dieser, da hat sich wieder der Hubert mit dem Müller gestritten, das merkt man an der Entscheidung. Und der zweite Part halt unfassbar viel Angst, dass wer anders was kaputt machen könnte, dass man Micromanaging aufgeben müsste sozusagen, weil man Vertrauen schenken muss und das Vertrauen wurde irgendwann von irgendwem schon mal in irgendeiner Form verletzt und auch, dass die Kommunikationskanäle völlig wild sind. Also wenn der eine was will, geht er zu dem, wenn der andere was will, geht man zu dem und dann glaube ich, ist der Part so ein bisschen rund. Dann ergibt sich über diese Interviews so langsam ein bisschen ein Diagramm im Kopf, wer mit wem zusammenhängt, wer wo sitzt, wer den größten Schmerz hat. Und das habe ich versucht, quasi dann mal für mich zu visualisieren.
Ja, ich habe da dieses Organigramm vor Augen aus dem Holacracy-Buch.
Ja, genau.
How companies are really run oder
es ist halt
irgendwie sowas. So. Ja. Das ergibt sich dann vielleicht kurz noch ein kleines Fast-Forward. Du hast jetzt viel erzählt, du hast Interviews geführt, du hast mit allen Leuten gesprochen, du hast sozusagen den Schmerz zusammengefasst und auf deinen Schreibtisch gelegt und dann damit gearbeitet. Was ist denn deiner Meinung nach dann als erste, Achtung Beratersprech, Quick Win, als erste Low-Hanging Fruit, als erstes Feasible Action Item? Was ist da rausgekommen, dass du halt wirklich auch sagen kannst, okay, das, was du jetzt an Daten gesammelt hast, hat auf der anderen Seite auch irgendwie einen Impact?
Also tatsächlich zweierlei. Das erste Praktische war, dass ich daraus zum Beispiel schon mal schließen konnte, dass es ein Team gab, was wir auflösen konnten. So, also ich habe gemerkt, dass einfach da Arbeitsphilosophien bei einem Team aufeinandertreffen, die sind dann zu vereinen. Mhm. Und habe dann quasi als ersten Schritt aus diesen Einzelinterviews mit den Teammitgliedern bin ich ins Team. Habe gesagt, das sind meine Findings so aus Interviews und als ich mit euch gesprochen habe und habe denen zur Wahl gestellt, wollt ihr denn at this point sozusagen überhaupt noch miteinander arbeiten? Daraus hat sich auch zur Erleichterung aller ergeben, nee. Und es war auch gut. Also danach war es gut. Die Leute waren sich nicht böse persönlich. Sie haben einfach gesagt, wir können halt gerade nicht miteinander. Alles fein. Und das Zweite, das war, glaube ich, unsere erste gemeinsame Produktion ein bisschen, dass wir in so einem Monthly mal vorgestellt haben, oh, hier sind die brennendsten Fragen und hier habt ihr so ein bisschen dazu geantwortet. Das sind die im Allgemeinen Stimmen. Und ich weiß es nicht mehr im Detail, aber das war das erste Mal, dass quasi so eine Voice from the Team gebündelt auch mal allen präsentiert wurde. Und dann haben nämlich die Leute das erste Mal gefragt, ich bin gar nicht der Einzige, der Sache XY so sieht oder so. Ne? Also es war der erste Schritt zu mehr Transparenz. War, glaube ich, auch so der erste kleine Stein, der ans Rollen gebracht wurde, da nicht mehr mit aufzuhören auf alle Fälle.
Das war ja, cool. Vielleicht zum Abschluss von der Story, wenn wir jetzt nach 2022 fast forwarden nochmal. Wie denkst du, hat sich dieser Grundstein, den du damals gelegt hast, weiterentwickelt? Was sind so die Früchte, die getragen wurden?
Also das war natürlich der Grundstein für eine erste Feedback-Kultur. Wenn du den Leuten das Gefühl gibst, es gibt jemanden, der ist an keiner egoistischen Agenda interessiert, sondern wirklich daran, die Organisation voranzutreiben und ernsthaft Mitarbeiterzufriedenheit zu schaffen. Und da ist jemand, der hört zu. Ich glaube, das ist das Erste, was ich verankern muss in den Köpfen. Da ist jemand, der hört einfach erstmal zu. Mhm. Egal welches Weini, egal welcher Mozzi. Ob das dann später alles noch unfassbar wichtig ist, jeder Weini und Mozzi, das ist was für einen anderen Podcast. Aber in dem Moment ist das erstmal das Wichtige. Da ist jemand, der hört mir zu. Und dann kam der Stein ins Rollen dadurch natürlich, dass du eine Feedback-Kultur überhaupt erschaffen kannst. Weil wenn du das hast, kannst du auch mal zwei andere Leute zusammenbringen, moderiert. Sagen so, ihr habt jetzt mir auch schon Feedback ehrlich gegeben, wenn ich dabei euch bin, schafft ihr das auch gegenüber anderen. Und das würde ich sagen, auf der Seite Grundstein für Feedback-Kultur gelegt und auf der anderen Seite sind ja Formate entstanden bei uns, die sich eigentlich nur noch der Teamtransparenz widmen. Also wo jeder präsentieren kann, wo wir alle Neuerungen in der Organisation bringen, also Assembly heißt das bei uns, wo Sachen zum Partizipieren gesagt werden, wo auch Entscheidungen nachvollzogen werden können.
Also ein monatliches All-Hands-Meeting.
Genau. Also überhaupt kein Top-Down-Unterricht, sondern eigentlich eher so ein Horizontal-Ding, wo jeder irgendwie mitmachen darf und wo wir natürlich auch, wenn wir Umfragen haben, die mittlerweile bei uns gang und gäbe sind, wo wir das Gefühl haben, es ist wichtig, dass jeder mitwirkt, werden die da auch präsentiert und es hat sich halt, wie es oft so ist, weniger, also mehr von Termin zum Motzen auch zu praktischen Dingen hin entwickelt. Also wenn man sagt, okay, es geht um die Einführung von einem neuen Team oder einem neuen Format, dass man nicht mehr nur berichten muss, was ist hier alles scheiße, sondern auch mal sagen kann, wir haben uns gemeinsam für XY entschieden. Das ist, würde ich sagen, der andere große Impact.
Ja, cool. Vielen Dank, Domi. Coole Geschichte. Wir können gleich zur nächsten gehen.
Okay, Ralf. Ralf, ohne Punk und Koma, Folge 1, Teil 2. Wir haben gerade geredet über Vertrauen aufbauen in dem Team, in dem ich aktuell arbeite. Also, was sehr nüchtern ist, jetzt reden wir über Alkohol. Das soll ja auch spannend sein, das Punk ist ja nicht umsonst im Titel. Scrum saufen. Wenn man das erstmal hört, dann ist man verwirrt. Also nicht nur, weil kein Mensch weiß, was Scrum ist, wahrscheinlich, aber was Saufen dazu soll. Erklär doch mal, woher kommt überhaupt der Begriff Scrum saufen?
Ja, ich erkläre kurz, was Scrum ist. Das ist ein Rahmenwerk, um agile Software zu entwickeln, möglichst auf empirischer Herangehensweise. Sprich, man schaut sich in verschiedenen Schritten auf verschiedenen Ebenen, Teamebene, Produktebene, was auch immer Ebene man sich angucken will, an, was man die letzten paar Wochen gemacht hat und entwickelt auf Basis dessen natürlich immer wieder einen neuen Plan für die nächsten Wochen, um seinem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Das ist ein ganz normales Ding, das sich eigentlich mittlerweile in sehr, sehr vielen Firmen durchgesetzt hat. Da, wo wir Scrum Saufen etabliert haben, haben wir das auch versucht. Noch schnell zum Saufen-Part. Saufen-Part ist, wenn du ja, alkoholische Getränke zu dir nimmst und dann irgendwann blöd im Kopf wirst.
Ah ja. Jetzt weiß genau. Ich wieder, was Saufen
und im Best Case nicht alles da wieder rauskommt, wo du es reingeschüttet hast. Das ist so eine der Leitlinien, die sich dann mit der Zeit ergeben haben, dass das cool wäre. Warum haben wir beides kombiniert? Teambuilding und Vertrauen untereinander schaffen. Ich musste gerade, als wir einen kurzen Break gemacht haben, auch drüber nachdenken. Ich folge auf Instagram dem Agenturboomer-Kanal, der halt ziemlich cool ist und sehr viel Alltag im Agenturleben aufdeckt und einerseits natürlich durch Memes visualisiert, andererseits auch immer durch Community-Fragen. Und da muss ich sagen, waren wir gar nicht so weit weg davon, wie es in anderen Agenturen und so abläuft, damals bei unserer Agentur, zu sagen, ja, wir müssen miteinander saufen gehen, um miteinander das, was im Alltag passiert, zu ertragen.
Okay, geile Wortkreation. Ist gut erklärt, wo Saufen herkommt, wo Scrum herkommt. Top.
Long story short, Coping-Mechanism.
Gut, es ist ein Format. Es ist ein, er klingt ja auch jetzt erstmal wie ein sehr interessantes Format. Ist es durch Zufall entstanden oder war das eine Sache, die einem Gehirn entsprungen ist, ganz absichtlich?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir, glaube ich, aus meinen grauen Zellen rausgetrunken, damals bei den ersten Events. Es ist natürlich aus dem Sinne entstanden, dass man halt mal gesagt hat, okay, wir müssen einfach mal ein Team-Event machen, wir müssen irgendwie mal auf der Entwicklungsteam-Ebene mal was trinken gehen zusammen, dass da eine schöne Alliteration rauskommt, macht es natürlich noch mal ein bisschen greifbarer und motiviert die Mengen. Wobei es natürlich hilft, ist letztendlich wirklich sich ein bisschen lockerer kennenzulernen. Und klar, ich würde jetzt nicht in erster Linie jedem neuen Team, das mit Scrum startet, empfehlen, geh mal saufen. aber so nach den ersten zwei gefällten Sprints würde ich sagen, wir müssen saufen.
Erwartungsmanagement, so ein bisschen. Wenn Leute Alkohol trinken, reagieren sie ja alle anders. Manche werden kuschelig, manche werden aggressiv, manche wollen zu Recht nicht trinken und andere kotzen hinter die Kneipe. Hattest du Bedenken deswegen und wie würdest du bewerten, dass diese Scrum-Suffs, nenne ich es jetzt mal, wie die gelaufen sind? Waren die immer erfolgreich? Hatten die immer dieses Team-Bonding-Element am Ende, sozusagen, dass du näher gekommen bist allen? Oder gab es auch Momente, wo du gesagt hast, puh, riskantes Ding?
Klassisches Jein. hatte ich Bedenken in den Konstellationen, wo wir da unterwegs waren, hatte ich jetzt von dem Alkoholvertragen her erstmal keine Bedenken.
Ein guter Coach weiß, wie viel Alkohol
ein guter Coach weiß, was sein Team verträgt. nee, aber was ist ja tatsächlich tut, das darf man nicht außer Acht lassen. Es bringt halt so ein bisschen die Charakterextrema der einzelnen Personen natürlich zum Vorschein. Du hast dann irgendwie Projektmanager, die zu den übervorsichtigen, überfürsorglichen Menschen mutieren. Du hast Devs, die halt als Kellerkinder völlig im Adios Motherfucker richtig schlimmer Cocktail versumpfen und damit natürlich auch den Toilettenboden in den Bars gerne schmücken. Von daher, ja, natürlich ist es ein Format, das mit Vorsicht zu genießen ist. Und wenn ich ein diverseres Team gehabt hätte, das jetzt nicht wirklich aus super jungen Leuten, viel gerade am Ende ihres Studiums oder kurz im Job rein gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch anders gewählt und irgendwie gesagt, lass mal lieber nicht machen. Aber so war es halt das Format, das zur Mentalität der Menschen gut gepasst hat. Und ich glaube, das ist auch wichtiger, als dass es jetzt ein Scrum-Saufen war. Es hätte auch ein Scrum-Scotch-Tasting oder ein Scrum-Zusammen-Kochen sein können. Es ist halt das, was irgendwie auch zu der Realität, in der man sich irgendwie bewegt, und Agenturleben ist halt super stressig, super viele Kunden, die parallel irgendwie was wollen, dass man sagt, na okay, man wählt halt das, womit man betäuben kann.
Würdest du sagen, also aus deiner Story jetzt habe ich gerade so ein bisschen überlegt, was ist denn, was will man denn damit auch ein bisschen vielleicht herausfinden? So ein Agile Coach will immer, finde ich, ein bisschen noch was herausfinden. Würdest du sagen, bei sowas, wie jetzt eben, dass man wirklich rausgeht und einen drauf macht, das, wenn wir mal Scrums auf wegnehmen und einfach mal sagen würden, gediegen ein Trinken gehen mit Mitarbeitern, dass da so ein bisschen die Diskrepanz zwischen der Arbeitsperson und der reellen Person vor allem deutlich wird, also an der man sieht, wie weit das auseinander liegt?
Ich kann mir ein Setting vorstellen, wo das so ist, wenn man jetzt einfach mal von den, was ist die Mehrzahl von Ethos? Ethen? Von den Arbeitsethen verschiedener Generationen herkommt, glaube ich, ist so ein Format für ein Team, das aus so Generation Y, Millennials besteht, ganz cool, weil da ja tatsächlich so diese Work-Life-Balance eigentlich in so eine Work-Life-Integration, also wie kann ich Leben und Arbeiten wirklich unter einen Hut bringen, und die Kombination, in Kombination beider Dinge den größten Vorteil für mich rausschlagen. Das hast du da sehr. Wenn ich jetzt ein Gen-Z-Team hätte, da geht es wieder mehr in die Richtung, wir wollen eigentlich Arbeit und Privates strikt trennen. Wir wollen da wirklich zwei verschiedene soziale Gruppen schaffen. Da würde das wahrscheinlich nicht passen. Von daher ist es halt total abhängig von, ja, dem Alter beziehungsweise halt der Uniformität des Alters in den Teams sozusagen, dass man so ein Format finden kann, um die Leute auch so ein bisschen aus, ja, rauszulocken und zu gucken, okay, kriegst du es hin, dass sie sich irgendwie öffnen, und kriegst du es hin, dass sie so ein bisschen ein Bonding machen, das sie menschlich auch näher zusammenbringt. Und auf der anderen Seite hast du halt dieses, mit 1,5 Promille sind die Elefanten im Raum halt noch präsenter, aber der Mut ist halt größer, die auch mal anzusprechen. Also klar, es ist super riskant, es kann super hart scheitern, es kann super hart gegen die Wand fahren, aber das ist sowieso mein Credo, wenn ich in Teams gehe. Ich lasse Teams gerne laufen, bis sie gegen die Wand fahren, um dann einfach mal einen Lerneffekt zu erzeugen, weil wenn Leute was selber erleben und selber durchstehen müssen, ist das Learning bei Dingen einfach größer. Deswegen auch ein schöner Suff, wo man sich mal fetzt. Vielleicht eine coole Möglichkeit, um voneinander zu lernen und sich einzugrooven.
Ja. Also, bevor wir weiterreden über mögliche andere Formate wie Business Bubbats.
Business Bubbats ist geil.
Oder keine Ahnung, was man sich noch alles vorstellen könnte. HR-Heroin-Session oder so. Nee, es geht ja, also letztendlich, wenn wir rauszoomen, wie du auch gerade gut beschrieben hast, geht es um Teambuilding-Maßnahmen. Aber na, kann natürlich gut sein, du hast einen gläubigen Muslimen in der Crew, dann kannst du nicht saufen gehen. So, ja. Ist natürlich auch respektlos dann. Die Frage, die ich eher hätte, so ein bisschen, also was man ja tut oder was du wahrscheinlich auch getan hast, man sieht ja ein Team und man stellt so eine These auch darüber auf, wie die Leute ticken und ob man denen XY zumuten kann. Und das andere, was man natürlich versucht, ist das Ganze ein bisschen zu vermenschlichen. Ne? Man sucht einen Ort irgendwie, um Menschliches reinzukriegen. Was hättest du denn für eine Empfehlung oder was kommt dir vielleicht auch so ein bisschen arbeitsphilosophischen Kopf. Vielleicht ganz allgemein, was wären denn vielleicht noch so Formate, die du vorstellen kannst, vor allem in Remote- und Corona-Zeiten, um sowas irgendwie vielleicht hinzukriegen?
Ich bin halt selber ein Verfechter so ein bisschen von natürlich Reinventing Organizations. Irgendwie hat mich das Buch natürlich in meiner Denke super hart geprägt und ein Teil davon beschreibt ja, dass du auf Arbeit, also dass du einen Raum auf Arbeit schaffen solltest, einen Safe Space, wo du halt deine ganzen Masken, die du trägst, um möglichst professionell maskulin zu wirken, ist, glaube ich, tatsächlich die Beschreibung im Buch, ablegen zu können und halt die 100% deines Selbst irgendwie offenbaren kannst und alles hilft, was weggeht von Jira-Tickets und Projektreporting, würde ich sagen. Jedes Format, wo du halt sagst, ey, du machst jetzt erstmal irgendwie einen kleinen Icebreaker, der halt so minimalinvasiv ins Privatleben der Menschen eindringt, kann da auch schon Wunder wirken, weil man halt echt immer sieht, okay, die Person, mit der ich gestern irgendwie nur eine fachliche Diskussion hatte, wo wir uns im Kreis gedreht haben, die hat irgendwie ein Hobby, das mir auch voll taugt und das gibt einem einfach nochmal eine weitere Dimension, über eine Person nachzudenken und auch nochmal einen Ansatzpunkt, einfach auf eine Person zuzugehen. Das jetzt in den Remote-Kontext, mit dem wir auch tagtäglich konfrontiert sind, übertragen, ist es halt wichtig, zumindest so das Minimale, was du vom Pre-Pandemic-Alltag irgendwie gewohnt bist, mitzunehmen, dass du halt sagst, okay, auch wenn es doof ist, dass wir uns jetzt nicht 3 Tage vor Ort irgendwie für einen Hackathon treffen können, lass schauen, dass wir das möglichst remote irgendwie hinbekommen, lass abends ein paar Games zocken, lass gucken, dass wir da auch drauf schauen, dass die Teams mal anders durchgewürfelt sind, dass mal Leute, die im Alltag nicht so viel miteinander zu tun haben, was miteinander machen. Und auf der anderen Seite natürlich so Kleinigkeiten wie eine Weihnachtsfeier, wo man wir haben ja jetzt 2021 einfach ein kleines Pub-Quiz gemacht, wo die Teams auch, also unser Team, sich in irgendwelchen Gruppen zusammengefunden hat und dann gemeinsam versucht hat, richtig fiese Trivia-Fragen zu erraten.
Und ich hasse Pub-Quizzes.
Ja, aber das hilft alles. Alles, was aus der Dimension Fachlichkeit raustritt, gibt dem Team nochmal so ein kleines Qualitätssiegel obendrauf.
Ja. Ich denke, abschließend zu dem Thema, wie du gerade erzählt hast, habe ich auch nachgedacht. Ich glaube, was man am meisten mitnehmen kann, ist, als Agile Coach oder so jemand, der eine ähnliche Funktion hat, ist es einfach gut, Angebote zu machen. Ne? Also der umgekehrte Part, der mir auch gerade eingefallen ist, dass ich gesagt habe, ich hasse Pub-Quizzes. Leute zu zwingen, erzeugt auch wieder nur das Gegenteil. Wir haben zum Beispiel auch Leute bei uns bei Thomann im Webteam, die gerne Magic spielen. So, ist auch ein ziemliches Nischenhobby. Aber wie du schon sagst, ich glaube, eine Vielfältigkeit an Angeboten und immer mal wieder der Wille zu gucken auch, was sind denn Hobbys, die vielleicht so ein bisschen verborgen liegen bei XY und kriegt man ein paar Leute zusammen. Das ist vielleicht kein schlechter Ratgeber, oder?
Ja, es ist tatsächlich ein Credo, dem man eigentlich folgen muss. Nicht mal nur im Remote-Kontext, sondern insgesamt, wenn man halt sagt, man möchte sich moderne Arbeitsweise mit auf die Fahne schreiben. Schaff Formate, an denen alle mitmachen können, aber zwing niemanden mitmachen zu müssen. Weil dann kristallisieren sich viel besser die Leute eben raus, die wirklich auch Bock haben, zum Beispiel einen Change, wir hatten es ja vorhin drüber, auch zu begleiten. Und die Leute, die halt sagen, hey, ich mache halt gern einfach nur meinen Job, haben dann eben auch ihren Platz.
Ja.
Und man kommt nicht irgendwie wieder in eine Konfliktsituation, wo man sagt, oh ja, der oder die beteiligt sich jetzt da nie dran.
Die hat überhaupt keinen Bock.
Und das ist scheiße.
Auf
es
gibt uns.
Halt solche und solche Leute und alle leisten irgendwie einen Mehrwert in ihrem, in unserem Team. Und von daher ist es völlig egal.
Ja.
Es hängt echt nur von den Formaten ab, die man halt schafft und von der Freiwilligkeit und der Überzeugungsarbeit, die man leistet. Zwang führt nicht zu coolem Change.
Ja, also lasst eure Formatbabys auch mal sterben, wenn ihr merkt, sie funktionieren nicht. Genau, damit wäre unsere erste Folge, würde ich sagen, im Kasten zum Thema Vertrauen. Abonniert uns, lasst ein Like da, kauft unsere...
Ja, wie funktioniert das bei Podcasts? Lass ich da ein Like da?
Streichelt den Algorithmus.
Streichelt den Algorithmus, damit abonniert der Algorithmus OnlyFans. Uns mag.
Kauft unsere schlimmen T-Shirts, die wir bestimmt irgendwann online stellen.
Ja, vielleicht gibt es auch noch NFTs. Wir müssen mal gucken.
Richtig Bock, einfach jeden Trend mitzunehmen.
Ja.
Endlich Kryptomillionär werden, damit ich das hier nicht mehr machen muss.
Wir nehmen einfach jeden Schissel mit und hoffen, dass wir euch so ein paar Perspektiven mitbringen können. Im nächsten Podcast geht's über Leadership, was auch immer das sein soll.
Bis zum Kotzen Leadership.
Dachte ich mir doch.